Kurz in eigener Sache. Erklär mir die Welt gibt es jetzt seit 6 Jahren, was schon ziemlich unpackbar ist. Und darum ist es jetzt wieder mal an der Zeit für eine große HörerInnenbefragung. Ich will besser verstehen, wer ihr seid, was ihr sonst so treibt, was ihr im Podcast mögt, wo er euch weiterhilft, was wir besser machen können. Also wenn ihr immer wieder Erklär mir die Welt hört, dann nehmt euch bitte 5 oder vielleicht auch 10 Minuten Zeit auf erklärmir.at/Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcasts in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, erhöhst du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfittes Erklär mir die Welt, das sich auf die nächsten 6, 12 oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at/Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an alle UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich. Bevor es losgeht, eine entgeltliche Einschaltung. Ja, natürlich beginnt Klimaschutz am Teller. Die Landwirtschaft ist ja ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, Umwelt- und Klimaprobleme anzugehen. Die Biobauern, die an Ja natürlich liefern, sorgen durch gezielte Fruchtfolge, natürliche Düngung und weniger intensive Bodenbearbeitung für gesündere Böden. Auf den Feldern gibt es mehr Artenvielfalt, weil weniger gespritzt wird und das Futter kommt aus Österreich. Gerade der Import von Soja setzt ja zum Beispiel Regenwälder stark unter Druck. Ja, natürlich verzichtet zudem komplett auf den Klimakiller Palmöl und reduziert seit 10 Jahren kontinuierlich Plastikverpackungen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um unsere Ernährung und die Art und Weise, wie unsere Lebensmittel hergestellt werden und was das mit der Umwelt und dem Klima zu tun hat. Und das erklärt uns Petra Rust. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Schönen guten Morgen, Petra. Schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn bitte kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Petra Rust. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ich bin tätig an der Universität Wien, am Department für Ernährungswissenschaften und bin hier verantwortlich als Studienprogrammleitung für die Organisation des Studiums. Das heißt also für die Qualität unserer Absolventen, wenn man so möchte. Und ja, ich bin auch engagiert in der Nationalen Ernährungskommission, wo es auch darum geht, nationale Ernährungsempfehlungen zu entwickeln, wie beispielsweise die österreichische Ernährungspyramide und wo wir natürlich auch daran arbeiten, die Ernährungsempfehlungen nicht nur gesundheitsförderlich zu gestalten, sondern auch nachhaltig zu gestalten.
Aha. Petra, wir fangen mit dem Dauerbrenner an, Fleisch. Darüber wird gerne und hitzig diskutiert. Warum eigentlich? Warum ist Fleisch immer wieder so ein Thema, wenn es um Ernährung geht und um Umweltauswirkungen der Ernährung?
Also Fleisch ist prinzipiell nichts Schlechtes. Fleisch versorgt uns mit wertvollen Nährstoffen, wie beispielsweise mit Eisen oder auch B-Vitaminen. Und hier macht es ganz einfach die Menge aus. Also der österreichische Ernährungsbericht zeigt ganz deutlich, dass wir zu viel Fleisch essen. Also Männer ungefähr die dreifache Menge der empfohlenen Menge und Frauen auch deutlich, also über den Empfehlungen. Das heißt, hier sollten wir auf jeden Fall die Qualität vor die Quantität stellen und ja, den Fleischkonsum eher moderat gestalten und ja, mehr auf pflanzliche Lebensmittel achten.
Mhm. Aber was heißt dreimal zu viel? Was passiert dadurch? Warum ist das zu viel?
Also verschiedene Studien, die sich eben mit einer gesundheitsförderlichen und aber auch nachhaltigen Ernährung beschäftigen, haben analysiert sozusagen, welche Ernährungsweisen besonders günstig sind, sowohl für unsere Gesundheit als auch für unser Klima. Und da zeigt sich ganz klar, dass hinsichtlich des Risikos für nicht übertragbare Erkrankungen, wie zum Beispiel Übergewicht oder Adipositas, aber auch Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da wirken sich bestimmte Lebensmittelgruppen sehr positiv aus. Das sind insbesondere Gemüse, Obst, aber auch Nüsse oder Hülsenfrüchte. Während sich andere Lebensmittelgruppen und da insbesondere im hohen Konsum eher negativ auswirken. Und das sind eben rotes Fleisch, verarbeitetes Fleisch oder generell stark verarbeitete Produkte. Und natürlich eine zu hohe Energiezufuhr wirkt sich da auch negativ aus. Und bezogen auf das Klima haben wir ein sehr, sehr ähnliches Bild. Also die Klimakriterien sind hier insbesondere die Treibhausgasemission, aber auch der Landverbrauch, der Wasserverbrauch, der Verlust an Biodiversität. Und das hängt auch wiederum zusammen mit dem Konsum bestimmter Lebensmittelgruppen. Und da sind eben Lebensmittelgruppen wie oder tierischer Natur, wie zum Beispiel das Fleisch, aber auch Milch und Milchprodukte, eher nicht so günstig. Also die Treibhausgasemissionen durch die Produktion von Fleisch sind deutlich höher. Also insbesondere die Produktion von Rindfleisch beispielsweise im Vergleich dann zu Gemüse oder Obst beispielsweise. Natürlich gibt es aber da innerhalb der Lebensmittelgruppe eine breite Range. Also nicht alle tierischen Produkte sind da gleich schlecht zu werten und auch nicht alle pflanzlichen gleich positiv zu werten. Aber generell kann man sagen, dass hier die pflanzlichen Lebensmittel einfach deutlich besser sind für unser Klima im Vergleich zu den tierischen Lebensmitteln.
Mhm. Und da wird oft dieser Vergleich gezogen, der sehr einleuchtend ist, wenn man sich von tierischen Produkten ernährt, zum Beispiel von Rindfleisch, dann braucht es ja nicht nur Platz für die Rinder, sondern es braucht auch ganz viel Platz, wo das Futter für diese Rinder angebaut wird. Und irgendwie ist logisch, wenn man auf den Feldern, wo jetzt zum Beispiel Mais oder Gerste steht, wenn man da einfach Dinge anbauen würde, die der Mensch direkt isst, dann braucht man deutlich weniger Platz. Und das sagen viele Biologinnen und Biologen. Eines der größten Umweltprobleme, das wir haben, ist, dass den Tieren, den Insekten und so weiter der Lebensraum ausgeht. Und darum gibt es ein großes Artensterben und das ist ein massives Problem.
Ja, also je mehr Futtermittel wir brauchen natürlich, desto mehr Land brauchen wir für die Erzeugung dieser Futtermittel natürlich. Also die Regenwaldrodung beispielsweise ist ein typisches Beispiel für den Verlust an Biodiversität. Und die Aufrechterhaltung unseres Ökosystems ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Lebensgrundlage. Und da wäre es natürlich auf jeden Fall günstiger, auf pflanzliche Lebensmittel zu setzen. Hier gibt es auch schon Untersuchungen, ja, also wie viel Land steht uns überhaupt zur Verfügung, wie viel von dieser nutzbaren Landfläche sozusagen steht für Agrarfläche zur Verfügung. Und wenn man das dann wieder runterbricht, dann sieht man, dass sehr viel dieser nutzbaren Agrarfläche für die Nutztiere verwendet wird. Also das sind über 70%, während für die Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln nur ungefähr ein Drittel verwendet wird. Und wenn man dann aber wieder schaut, wie viel Energie wird daraus gewonnen, dann ist eigentlich jetzt global gesehen die Energiegewinnung aus pflanzlichen Lebensmitteln durchaus gut. Und die Gewinnung von Proteinen, da ist natürlich das tierische Lebensmittel auch wichtig als Quelle für Proteine, aber durch eine entsprechend gute Kombination von pflanzlichen Lebensmitteln kann man auch den Proteinbedarf ganz gut abdecken.
Zum Beispiel mit Hülsenfrüchten, Erbsen, genau. Kichererbsen und so weiter.
Hülsenfrüchte sind eine sehr, sehr gute alternative Quelle oder auch die Kombination von Hülsenfrüchten mit verschiedenen Getreiden hebt die biologische Wertigkeit von pflanzlichen Proteinen an und somit also können wir uns wirklich ausreichend mit Protein versorgen über pflanzliche Quellen. Ja. Wobei wir natürlich schon, das muss man auch vielleicht erwähnen, wir haben das Glück, eine sehr, sehr große Vielfalt an Lebensmitteln zu haben. Das heißt, wenn wir in Schwellenländer schauen, wo die Lebensmittelvielfalt deutlich eingeschränkter ist, da ist es nicht unbedingt so wünschenswert, auf vegane oder vegetarische Ernährung zu setzen, weil da diese wenigen Lebensmittelgruppen, die zur Verfügung stehen, ganz essentiell sind, um also wirklich den Mikronährstoffbedarf ganz einfach zu decken. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wir ungefähr 5 bis 10 Lebensmittelgruppen brauchen, um wirklich gut mit Mikronährstoffen versorgt zu sein. Das heißt, es gibt da natürlich auch globale Unterschiede. Während wir uns eher einschränken sollten, gibt es also auch andere Bereiche der Welt, wo man eben bestimmte Lebensmittel auch natürlich konsumieren sollte, um den Bedarf zu decken. Ja. Wobei das natürlich auch in moderater Menge passieren sollte. Also es gibt auch Studien, Langzeituntersuchungen, die prognostizieren, wie sich sozusagen die Ernährung verändert. Und mit dem Wohlstand steigt natürlich auch die Lebensmittelvielfalt, der Ernährungsstatus steigt an und damit steigt natürlich auch die Übergewichts- oder Adipositas-Problematik beispielsweise in weniger gut entwickelten Ländern an. Was natürlich wiederum auch zur Folge hat, dass wir noch mehr Kilokalorien brauchen zukünftig, um diese Weltbevölkerung zu versorgen.
Und es geht, glaube ich, ja nicht nur darum, was gegessen wird, sondern zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, dass man eine gewisse Menge Schweinefleisch isst, dann geht es nicht nur um die Menge, sondern ja auch um die Art und Weise, wie die hergestellt wurde. Ob das Futter jetzt von riesigen Monokulturen kommt, wo ganz viel gespritzt wird, wo es kaum mehr Insekten gibt, wo dann auch die Vögel sterben, weil sie keine Insekten mehr zum Fressen haben, oder ob das jetzt ein nachhaltig bewirtschaftetes Feld mit einer guten Fruchtfolge ist, wo der Boden gesund ist, wo es deutlich mehr Bienen etc. gibt, vielleicht noch eine kleine Blumenwiese am Feldrand.
Also das ist natürlich, also Qualität ist wirklich, steht vor der Quantität und das zieht sich eigentlich durch die gesamte Wertschätzungskette. Das heißt also, die Produktion spielt da natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle und Tiere spielen beispielsweise auch zur Erhaltung der Kulturlandschaft ja auch eine ganz wichtige Rolle. Also Österreich hat ja viel Kulturlandschaft und da ist das nicht wegzudenken. Aber es macht einfach wirklich die Menge aus und wir in Österreich oder in Europa konsumieren einfach zu viel von diesen tierischen Produkten. Was da vielleicht auch noch wesentlich zu erwähnen ist, also wenn wir so von Qualität und Quantität sprechen, ist sicher die Ernährungsbildung, also die Kompetenz, der Kompetenzgewinn. Und da sage ich einmal, haben wir vielleicht aus der Herausforderung Covid-19 eine Chance, nämlich dass sich Menschen plötzlich mehr mit Ernährung beschäftigen, beziehungsweise auch mit der Herkunft von Lebensmitteln beschäftigen. Plötzlich wird es relevant, wenn man Umfragen macht, woher kommen die Lebensmittel, kommen die aus der Region beispielsweise, wie ist die Tierhaltung, wer wird da als Erntehelfer eingesetzt? Also wir haben ja einige Lebensmittelskandale beispielsweise jetzt auch erlebt und ich glaube, das schafft sehr viel Bewusstsein und da sollten wir dranbleiben und auch also in der Ernährungsbildung unbedingt weiter tun sozusagen, also unsere Kinder schon aufklären. Die Milch kommt nicht aus dem Backerl, sondern woher kommt sie, wie wird sie produziert? Also, dass man da wirklich von Kindesbeinen an investiert in ein stärkeres Bewusstsein, in eine entsprechende Ernährungskompetenz.
Noch ein kleiner Nachtrag zu Landwirtschaft und Klima. Ich habe die Daten gestern bei Our World in Data, einer ganz tollen wissenschaftlichen Plattform, nachgeschaut. Weltweit sind Landwirtschaft und Landnutzung für 18% der Treibhausgase verantwortlich. Und gerade wenn es ums Artensterben geht, ist die Landwirtschaft einer, wenn nicht der wichtigste Treiber und was Veränderungen braucht. Und beim Klima sind es vor allem bei den Rindern das Methan, das sie rülpsen, und aber auch generell in der Landwirtschaft Kunstdünger, bei dem Lachgas ausgestoßen wird, was auch ein Treibhausgas ist. Ich finde es ja total spannend, weil du hast schon die gesundheitlichen Aspekte angesprochen. Ich habe vor einiger Zeit auch mal so ein Lancet-Paper Food in the Anthropocene, also Essen im Anthropozän, im Zeitalter des Menschen, gelesen. Und es ist ja unfassbar, was für Vorteile man durch eine Umstellung in der Ernährung der breiten Masse der Menschen erreichen könnte. Sowohl was gesunde Lebensjahre und Lebensqualität betrifft, aber auch was die Gesundheit des Planeten, der Meere, der Böden, der Luft und so weiter betrifft und auch die Art und Weise, wie Tiere behandelt werden. Also da gibt's ja einen extremen Anreiz, da was zu machen, aber trotzdem passiert das irgendwie nur sehr langsam. Und wenn, dann wird es oft sehr individualisiert diskutiert. Zum Beispiel, ich habe auf Instagram aufgerufen zu fragen und der Moritz hat einen super Punkt gebracht: Bitte nicht nur drüber reden, was der Einzelne essen soll, sondern wie man gesellschaftlich dazu hinkommt, dass sich da was ändert. Und ich kann das ja sehr gut nachvollziehen. Ich habe mich in den letzten Jahren mal viele Kochbücher gekauft und versucht, ein bisschen so die österreichische Küche zu verlernen. Weißt du ja, wenn man traditionell österreichisch kocht, das, was ich von zu Hause kenne, dann ist da automatisch, sind diese Empfehlungen mit Hülsenfrüchten und Nüssen und viel Gemüse und Obst, dann ist das tendenziell eher schwierig.
Das würde ich so nicht bestätigen. Ja, also das würde ich gar nicht bestätigen, weil also unsere ursprüngliche typische österreichische Küche hat zwar natürlich Fleisch inkludiert, aber im Grunde genommen war das nicht täglich am Speiseplan, sondern da gab es den Sonntagsbraten.
Müssen wir wahrscheinlich eine Generation noch zurückgehen.
Genau. Also es gibt natürlich typisch österreichische Gerichte, die fleischbetont sind, und da wird ums Eck, da ist nur dann gut, wenn das Schnitzel auch wirklich über den Tellerrand hängt. Die Beilagen spielen da eine untergeordnete Rolle, so sehen wir das heute vielleicht, aber früher hat man durchaus pflanzenbetonter sich ernährt, und eben das Fleisch, das war zu besonderen Anlässen. Also da hat man es eigentlich noch richtiger, unter Anführungszeichen, gemacht.
Ja. Wie kommt man da wieder hin? Also wie, oder muss er nicht alles so machen, wie es die Oma gemacht hat, aber...
Also ich glaube, ganz, ganz wichtig, um dort wieder hinzukommen, wäre eben die Ernährungskompetenz einerseits zu steigern. Also ich bin in der Nationalen Ernährungskommission unter anderem verantwortlich für die Arbeitsgruppe Gemeinschaftsverpflegung. Das heißt, wir etablieren hier Standards für die Gemeinschaftsverpflegung, beispielsweise in Kindergärten oder auch in Schulen. Und ich erlebe hier immer wieder Diskussionen, wie häufig muss dort Fleisch am Speiseplan stehen. Wenn wir uns überlegen, dass wir viel zu viel essen, müsste man sagen, in den 5 Tagen, wo die Kinder da in der Schule oder im Kindergarten sind, braucht es gar kein Fleisch, weil vermutlich gibt es das eh am Wochenende. Und wir müssen das dann immer rechtfertigen, warum wir sozusagen so wenig Fleisch empfehlen. Und es ist dann immer ein bisschen ein Kompromiss, doch kleine Portionen zu geben oder zu empfehlen. Das heißt, das, glaube ich, erfordert da wirklich also eine Aufklärung. Also es müssen da alle mit ins Boot. Also die Eltern sind da natürlich auch gefragt. Und auf der anderen Seite braucht es, glaube ich, aber auch ein gesünderes Ernährungsumfeld. Das heißt, wenn ich jetzt in die Kantine gehe, ans Buffet gehe, dann muss ich wirklich auch eine Alternative haben. Also wenn man jetzt da am Land ins Gasthaus geht, dann ist die vegetarische Alternative meistens ein gebackener Käse oder vielleicht irgendwelche Nudeln mit einer fettigen Käsesoße oder die gebackenen Champignons. Es wird zwar besser, aber was mich zum Beispiel besonders ärgert, wenn man sich dann die Kinderkarte anschaut, dann sind das eigentlich meistens Fleischspeisen. Also da findet man kaum eine vegetarische Speise. Und das vermittelt natürlich keine optimale Ernährungsempfehlung. Und es erlaubt uns dann aber auch nicht, die gesündere Auswahl zu treffen. Weil was ist die gesündere Auswahl, wenn ich keine gute Option habe, sozusagen? Das heißt, es muss auch wirklich das Ernährungsumfeld entsprechend gestaltet werden, dass ich da auch eine gesundheitsförderliche, aber auch eine klimafreundliche Entscheidung treffen kann. Und wir haben aktuell gerade eine Erhebung durchgeführt, wo wir uns sozusagen anschauen wollten, wie sich die Einstellung und das Bewusstsein für eine nachhaltige Ernährung auf das Ernährungsverhalten auswirkt. Und wir haben leider Covid-bedingt diese Befragung dann digital durchführen müssen, haben dadurch insbesondere Menschen erreicht in der Altersgruppe 20 bis 30, also nicht repräsentativ für Österreich, sondern für die junge Bevölkerung. Und da hat man schon festgestellt, es gibt gewisses Bewusstsein, zum Beispiel was das Tierwohl betrifft, auch was den Fleischkonsum betrifft. Aber es gibt auch den Wunsch, dass nachhaltige Produkte beispielsweise gekennzeichnet werden sollten. Dass ich, wenn ich in den Supermarkt gehe, auf einen Blick sehe, okay, das ist die bessere Auswahl, das trägt irgendein Label, das ist fair produziert, das ist von der Nährstoffzusammensetzung optimal für Gesundheit und Klima. Also man erwartet sich sozusagen hier Entscheidungshilfen und die können natürlich unterschiedlicher Natur sein. Und was es zum Beispiel auch ganz wichtig meiner Meinung nach macht, ist, dass eine nachhaltige Ernährung sollte nichts Elitäres sein, sondern Nachhaltigkeit bedeutet ja, dass ich in verschiedenen Dimensionen denke und da fällt die Gesundheit hinein. Das ist für mich als Ernährungswissenschaftlerin natürlich von großer Bedeutung, aber auch das Tierwohl, das Klima und das Soziale, das dürfen wir auch nicht vergessen. Weil wenn wir nachhaltige Produkte, wenn die so teuer sind, dass sie das nur bestimmte Menschen leisten können, dann widerspricht es dem Nachhaltigkeitsgedanken. Und da kommen sich natürlich die Ziele verschiedener Dimensionen auch ein bisschen in die Quere, konkurrieren vielleicht auch ein bisschen miteinander. Und daher, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass da internationale Teams dran arbeiten, dass man wirklich auch einerseits eben das Ernährungsumfeld so gestaltet, dass die Auswahl von nachhaltig produzierten Produkten die einfachere ist und dass auch die Ernährungskompetenz natürlich gegeben ist, dass ich diese Entscheidung auch treffen kann.
Mein Eindruck bei diesen Fragen ist sehr oft, dass man sich, du hast schon Bildung angesprochen, dass das vor allem etwas ist, wo man noch in jungen Jahren einen Hebel hat, aber dann, wenn man irgendwann mal so alt wie ich ist, 31, man hat schon viele Gewohnheiten gefunden. Also man kennt die Ernährung von früher, wenn man sich jetzt nicht tiefgehend damit beschäftigt, was jetzt wie auf die Umwelt wirkt oder auf den Körper, dann gibt man eben den Kindern auch das, was man selber kennt, weil das hat mir auch gut getan, das hat mir geschmeckt als Kind. Und dann gibt es halt die Frankfurter, die auch im Wirtshaus immer bei den Kindern, wie sagt man, Wurst bei den Kindern steht, ist das was, wo man vor allem in jungen Jahren und in der Schule ansetzen muss und die Ernährungsgewohnheiten von einem durchschnittlichen 40-Jährigen wird man wahrscheinlich sehr, sehr schwer noch ändern können?
Also ich glaube, dass man seine Gewohnheiten immer ändern kann, also wenn man das möchte. Man ist nie zu alt, irgendwas Neues zu lernen oder zu erproben. Aber natürlich ist es viel, viel leichter einzugreifen, wenn man es gerade erlernt. Und da ist der Kindergarten natürlich optimal. Also im Kindergartenalter sind die Kinder neugierig, sie wollen was erforschen, was tun. Und also ich hatte einige Projekte in Kindergärten, wo wir basierend auf Erhebungen, wo wir festgestellt haben, dass bestimmte Lebensmittelgruppen einfach unterrepräsentiert sind beim Konsum bei Kindern, wie zum Beispiel die Milchprodukte waren da immer das Manko, aber natürlich vor allem Gemüse und Obst. Und da haben wir also eine Intervention gestartet und haben Spiele entwickelt, haben Geschichten entwickelt und haben die dann mit den Kindern gemeinsam umgesetzt, haben auch die Eltern natürlich eingeladen, an Elternabenden mitzukommen, mehr über Ernährung zu erfahren, auch mitzukochen. Also bei Kindern ist es natürlich auch wichtig, dass die praktische Umsetzung erfolgt. Und es hat denen immensen Spaß gemacht. Also die haben da wirklich eine Freude dran gehabt und haben ein Bewusstsein entwickelt, das unglaublich war, haben das auch in die Familie getragen, sodass sich also auch natürlich die Familien, eigentlich könnte man dann sagen, gesundheitsförderlicher dann ernährt haben. Und das wäre sozusagen auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt, weil wenn ich das im Kindesalter mal gelernt habe, dann tue ich mir einfach viel, viel leichter.
Sind Tierwohlstandards auch ein Hebel? Hat man ja direkt den Effekt, dass jetzt zum Beispiel dem Schwein eher seine Bedürfnisse erfüllt werden, aber indirekt wird, wenn es jetzt zum Beispiel keine Vollspaltenböden in Schweineställen mehr gibt, wird dadurch automatisch das Produkt teurer und über den Preis hat man dann auch einen, ändert sich vielleicht auch das Konsumverhalten. Weil es zahlt ja den Preis, den wir nicht zahlen, zahlen ja zum Beispiel in Österreich 5 Millionen Schweine, die ziemlich furchtbar leben.
Also ja, die Preispolitik, das ist was ganz Separates natürlich. In unseren Umfragen spielt der Preis eigentlich immer untergeordnete Rolle, muss man sagen. Also da steht immer die Qualität im Vordergrund, also jeder gibt an, dass die Qualität der Lebensmittel wichtig ist, dass der biologische Landbau wichtig ist, dass der Geschmack auch wichtig ist. Also die Sensorik hat Bedeutung, der Preis eigentlich nie. Wenn man dann aber in die Einkaufswaage schaut und natürlich auch die Produkte so anschaut, die am Markt sind, dann sieht man schon, dass der Preis natürlich einen Einfluss hat. Ich kann das auch gut nachvollziehen. Also wenn man 5-köpfige Familie zu versorgen hat, muss man natürlich auch auf den Preis achten. Allerdings muss eine gesunde Ernährung nicht unbedingt besonders kostspielig sein, wenn man Produkte der Region und der Saison wählt. Also wenn ich Erdbeeren kaufe, wenn sie Saison haben, dann sind sie deutlich günstiger, als wenn ich die jetzt an Weihnachten zum Beispiel kaufe, wo sie eben bei uns keine Saison haben. Also das, glaube ich, gilt es auf jeden Fall mal zu bedenken. Aber uns muss auch klar sein, dass wir vielleicht ein bisschen eine Schraube drehen sollten an Subventionen. Vielleicht eher Lebensmittelgruppen subventionieren, die eben gesund sind, wie Obst und Gemüse. Weil wenn man sich so Prospekte anschaut oder durch den Handel spaziert, dann hat das Kilo Schweinefleisch einen sehr, sehr niedrigen Preis im Vergleich zu anderen Produkten. Ich erinnere mich da an ein Prospekt, wo ein Kilo Faschiertes, glaube ich, 3 Euro kostet und ein Hundefutter 5 Euro und eine Kiste Bier 10 oder 12 Euro. Also das zeigt ja schon, dass das nicht die Produktionswahrheit widerspiegelt. Das heißt, hier sollte man vielleicht ein bisschen die Kostenwahrheit aufzeigen. Also wie viel kostet die Produktion dieses Kilo Fleisch wirklich? Und da sind wir wieder bei der Ernährungsbildung. Wenn ich die Kompetenz habe zu wissen, wie wird das eigentlich produziert, dann kann ich natürlich den Preis viel besser einschätzen und kann dann dahingehend auch eine entsprechende Entscheidung treffen. Denn letztendlich ist es schon der Konsument, der hier natürlich auch mitentscheidet, was angeboten wird.
Aber wäre es nicht viel besser, wenn ich gar nicht drüber nachdenken muss, welche, zum Beispiel wenn da jetzt ein Kilo Schnitzel für 6-7 Euro angeboten wird, dass ich jetzt nicht drüber nachdenken muss, wie ist es den Tieren gegangen, sind da auch die Umweltschäden eingepreist in diesen Preis, sondern es gibt einfach ordentliche Tierwohlstandards, es gibt eine ordentlich hohe Umweltstandards in der Landwirtschaft und ich kaufe dann einfach das, worauf ich Lust habe. Und aber das Schnitzel kostet dann eben 20 Euro das Kilo, weil es zum Beispiel ein Bio-Schnitzel ist. Da muss ich nicht mehr gar so viel drüber nachdenken.
Also man arbeitet natürlich dran, Standards zu entwickeln und ich glaube, das wird in nächster Zeit auch etabliert werden. Also das ist ja das große Ziel oder eines der Ziele des Green Deals, dass man eben auch Tierwohlstandards beispielsweise entwickelt, dass man aber auch beispielsweise den Biolandbau verstärkt, wobei Österreich da relativ gut ja ist. Also wir haben schon einen relativ hohen Anteil verglichen mit anderen EU-Ländern an biologische Landwirtschaft. Was man hier allerdings auch sagen muss, Biolandwirtschaft bedeutet natürlich auch geringere Erträge und mit der steigenden Weltbevölkerung ist es natürlich schon auch so, dass wir unter den aktuellen Bedingungen dann wahrscheinlich nicht auskommen mit dem Nahrungsmittelangebot, also würden wir alles so produzieren. Also da muss sich natürlich dann auch in der Landwirtschaft, in der Technik was verändern. Also das wird der nächste große Schritt sein sozusagen, dass man da die Erträge pro Fläche sozusagen dann auch steigert. Weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man hinschaut, wir sollten uns pflanzlicher ernähren, aber wir wollen auch mehr aus der Schiene biologische Lebensmittel. Also dann muss man das natürlich verbessern, was die Erträge betrifft. Also genau. Aktuell zum Beispiel könnten wir nicht einmal die jetzige Weltbevölkerung ernähren, würden wir sozusagen auf unsere planetaren Grenzen schauen, dann könnten wir gerade einmal 3,4 Milliarden Menschen ernähren. Wenn wir dann zukünftig 10 Milliarden ernähren müssen, dann geht sich das nicht mehr aus. Also da müssen wir dann wirklich an allen Schrauben drehen. Da müssen wir einerseits daran drehen, die Landwirtschaft effektiver zu machen. Wir müssen unsere Ernährungsweise überdenken, also hin wirklich zu einem moderaten Fleischkonsum und viele pflanzliche Lebensmittel. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich auch die Lebensmittelverschwendung. Wir müssen die Lebensmittelverschwendung einschränken, weil, also ich glaube, heuer war der Tag der Lebensmittelverschwendung der 2. Mai. Also wenn man sich vorstellt, dass alle Lebensmittel, die bis dahin produziert wurden, für die Mülltonne produziert wurden, dann ist das eine immense Ressourcenverschwendung. Also
wie kann man das reduzieren?
Muss man reduzieren. Da steht eindeutig wieder das Bewusstsein und die Kompetenz im Vordergrund. Also ich glaube, dass die Kompetenzen, was die Ernährung betrifft, vielleicht ein bisschen abgenommen haben. Es findet sehr viel Außerhausverzehr statt. Das begünstigt das vielleicht auch ein bisschen, aber mich haben während Covid sämtliche Leute angesprochen, was soll ich denn kochen? Wo ich mir gedacht habe, naja, was kocht sie denn sonst? Warum ist das jetzt auf einmal ein Thema? Weil es einfach ins Bewusstsein gekommen ist plötzlich. Also ich glaube, da gibt es natürlich auch schon Initiativen, finde ich sehr, sehr gute, wie man seinen Speiseplan pro Woche gestalten kann, wie man eine gute Vorratshaltung betreiben kann. Es gibt Menschen, die können das einfach nicht mehr. Die wissen nicht, was sie in ihrem Vorratsschrank haben sollten. Die wissen sich auch nicht zu helfen, wie man sozusagen auch gesund und schnell kochen kann. Also auch das gibt's. Man muss nicht immer stundenlang in der Küche stehen, um dann ein gesundes Menü zu haben oder auch eine nachhaltig produzierte Speise zu haben, sondern wenn man das geschickt gestaltet, dann kann das auch relativ flott gehen.
Nochmal kurz zum Thema Fleisch. Was hältst du da von verschiedenen Fleischersatzprodukten? Angefangen von Laborfleisch, das entwickelt und gezüchtet wird und werden soll in größerer Menge, oder Fleisch, das aus bestimmten Erbsenproteinen hergestellt wird, und so weiter. Und ich glaube, die Idee dahinter ist, es ist sehr schwierig, die Gewohnheiten der Menschen zu ändern. Und wenn Fleisch so schlechte Auswirkungen auf die Umwelt und auf das Leben vieler Tiere hat, dann stellen wir es einfach im Labor her.
Ja, das klingt noch ein bisschen einfacher, als es, glaube ich, tatsächlich ist. Man kann natürlich, also gerade die Hülsenfrüchte stellen eine gute Basis für Fleischersatzprodukte dar. Aber da braucht es, glaube ich, auch noch sehr viel technologische Inputs oder Verbesserungsverfahren. Oft sind diese Produkte sehr stark verarbeitete Produkte und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja eher zurück zu natürlichen Produkten, also zur Steigerung des Konsums von natürlichen Produkten. Deshalb sind solche Fleischersatzprodukte, aber auch Milchersatzprodukte vielleicht also für den Umstieg einmal gute Möglichkeiten, wenn man einfach der Fleischtiger ist und man möchte so eine Alternative. Aber langfristig gesehen wäre es natürlich wünschenswert, auf naturbelassene, saisonale und regionale Lebensmittel zurückzugreifen.
Was ist das Problem mit hochverarbeiteten Produkten? Warum sind die nicht gut für uns?
Ja, je höher der Verarbeitungsgrad, desto schlechter ist meistens die Auswirkung auf die Gesundheit, aber auch auf das Klima. Und es gibt also unterschiedliche Bewertungskriterien. Es gibt zum Beispiel eine Kennzeichnung, die nennt sich Nova Score. Und da fließen eben so Verarbeitungsgrade mit ein. Und da hat der Konsument kürzlich Bewertungen durchgeführt. Und da schneiden beispielsweise Milchersatzprodukte verglichen mit Milchprodukten eher schlechter ab, weil sie vielfach eben sehr, sehr viele Zusatzstoffe benötigen, damit wir dann das gleiche Mundgefühl beispielsweise haben und auch gleiche Nährstoffzusammensetzungen.
Und wenn man jetzt aus ethischen und oder ökologischen Gründen keine Milch trinken möchte, gibt es ein Milchersatzprodukt, das für Umwelt und Gesundheit empfehlenswerter ist als andere?
Es gibt natürlich Ersatzprodukte. Es gibt die Möglichkeit, quasi auf Hafer oder Soja beispielsweise zurückzugreifen. Man muss dann halt darauf achten, woher stammen mehr oder weniger die Rohstoffe für diese Produkte und wie viele Zusatzstoffe sind da verarbeitet oder wie hoch ist der Verarbeitungsgrad. Also man muss einfach die Kennzeichnung lesen, um da wirklich eine gute Auswahl zu treffen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, Hafermilch ist der optimale Ersatz oder Soja ist der optimale Ersatz. Da gibt es also innerhalb dieser Produktgruppen sehr, sehr große Unterschiede.
Ich habe mir irgendwo mal diesen Trick zurechtgelegt, mir die Zutatenliste anzuschauen und je länger die ist, desto skeptischer werde ich, dass das gut für mich ist.
Das ist ein guter Trick, also den kann ich nur empfehlen. Ja. Ein Paradebeispiel für mich ist immer der vegane Ersatz für Topfen. Also wenn man so einen Topfen hernimmt, dann ja, besteht der aus Milch. Also wenn man drei Zutaten auf dieser Zutatenliste, wenn man sich den veganen Ersatz, das vegane Ersatzprodukt anschaut, dann braucht man 5 Minuten, bis man das durchgelesen hat. Also das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, einmal kurz einzuschätzen, wie hochverarbeitet das Produkt ist.
Ist dann auch eine Frage der Ernährungskompetenz. Wenn man sich weniger von tierischen Produkten ernähren möchte, dann muss man jetzt nicht die alte Gewohnheit 1:1 mit einem, also nicht die veganen Schnitzel ersetzen, sondern man kann sich auch Kochbücher kaufen und mal probieren, was da eigentlich ist. Ja, was war bei mir ganz erstaunlich, was für Welten sich da gezeigt haben, was man eigentlich alles mit mit Kaffeeol zum Beispiel kochen kann. Kann ja ganz wunderbar schmecken und oft viel interessanter als, ich esse nach wie vor auch gern Schnitzel, aber ist oft auch interessanter, was man da kochen kann.
Damit. Jedenfalls, also die Geschmacksvielfalt, die Gemüse bietet, ist also großartig. Man muss nur wissen, wie man es umsetzt. Eine Idee, die ich vor Jahren einmal mit einer Studierendengruppe geboren habe, war, dass man doch einfach im Supermarkt bei Obst und Gemüse so Heftchen dran macht mit ganz, ganz simplen Ideen. Was kann ich jetzt eigentlich aus der roten Rübe zum Beispiel kochen? Weil ich glaube, oft fehlen den Leuten einfach die Ideen. Und es muss dann einfach, es muss praktikabel sein, es muss mit wenigen Zutaten möglich sein, es muss vielleicht auch schnell sein. Also wir müssen uns schon auch klar darüber sein, dass wir einfach in einer Welt leben, wo wir jetzt nicht täglich Zeit haben, extrem aufwendig zu kochen. Das ist vielleicht einmal schön, wenn man Freunde einlädt, dann kocht man gerne mal aufwendig und dann steht das Kochen auch im Zentrum, dann ist das auch was Gesellschaftliches. Aber so natürlich muss es also im Alltag auch alltagsfähig sein und es muss halt auch einmal schneller gehen. Und da eignen sich eben so Ideen recht gut und es eignet sich vielleicht auch dieses Meal Prep, das heißt das Vorbereiten für eine Woche, recht gut dafür.
Ich sehe das nur manchmal in sozialen Medien und bin dann immer ganz skeptisch, was für Dinge kann man sich lecker vorbereiten am Sonntag, die dann am Donnerstag auch noch schmecken.
Also da bereitet man sich im Prinzip nicht ganze Speisen vor, sondern man kocht zum Beispiel Nudeln und kocht mehr Nudeln, die man dann am nächsten Tag zum Beispiel dann mit ins Büro nehmen kann, als Nudelsalat. Oder man friert es ein oder man, also wenn man die Möglichkeit hat, das in Gläser zu füllen, kann man das natürlich auch tun. Und somit erleichtert man sich tagtäglich natürlich irgendwie einen Arbeitsschritt. Oder man zerkleinert also Gemüse halt einmal und kocht es ein bisschen vor. Man muss halt schauen, dass die Nährstoffverluste möglichst gering gehalten werden, dass man eben sehr, sehr schnell kühlt. Nicht alles ist lagerfähig natürlich. Also man muss dann auch wiederum, da geht es dann wieder um die Kompetenz. Die Kompetenz haben, was kann ich einfrieren, was kann ich im Kühlschrank lagern, wie kann ich es optimal lagern. Und dann kann man sich schon sehr, sehr gut helfen.
Du hast vorhin angesprochen, Ernährungskompetenz ist sehr wichtig. Gesagt, dass viele Leute irgendwie nicht mehr kochen können oder keinen Haushalt gut führen können. Ist ja auch eine Frage des Lebensstils. Gibt immer mehr kleine Haushalte, individualisierte Gesellschaft. Für sich alleine tut man sich oft nicht so viel an, wie man jetzt, wenn man jetzt für die ganze Familie kocht. Was wäre denn für, und ich bin mir ganz sicher, ganz viele meiner Zuhörerinnen denken sich jetzt, super, das klingt gut und gesund und gut für die Umwelt, nehmen wir alle gerne mit, aber den nächsten Tag, wenn es ums Kochen geht, ist man dann schnell wieder überfordert und greift vielleicht auf alte Gewohnheiten zurück. Was sind denn so, wenn man da gerne umdenken möchte oder handeln möchte, was sind denn so erste kleine Schritte, die du da empfehlen könntest?
Also prinzipiell würde ich es schön finden, wenn der Ernährung oder dem Lebensmittel wieder eine höhere Wertschätzung generell zugesprochen wird. Die ist über die Jahre ein bisschen verloren gegangen und hoffentlich vielleicht jetzt durch die Krise gewinnt sie wieder ein bisschen an Aufschwung. Aber generell kann man sagen, man kann auch aus Fertiggerichten, wenn man so möchte, gesündere Gerichte machen. Man kann einen Pizzaboden beispielsweise durchaus einmal kaufen und belegt den halt dann zusätzlich mit frischem Gemüse. Oder man ergänzt irgendeine fertige Speise beispielsweise mit einem Salat, mit einem frischen. Oder ergänzt irgendeine Speise durch eine Suppe mit Gemüse davor. Das geht relativ flott und man hebt natürlich sofort den Anteil pflanzlicher Lebensmittel in seiner Kost und damit also eben die Zufuhr an Mikronährstoffen, aber tut natürlich auch Gutes fürs Klima.
Letzte Frage, Petra, wenn jetzt der Gesundheitsminister oder vielleicht sogar der Bundeskanzler zu dir kommen würde und du kannst da eine politische Reform aussuchen für den Themenbereich, den wir heute besprochen haben, welche wäre es?
Ja, als Ernährungswissenschaftlerin steht die Ernährungsbildung für mich im Zentrum, weil ich glaube einfach, wenn wir die Ernährungskompetenz unserer Kinder schon steigern würden. Und das lässt sich, das zeigen alle Studien, recht gut umsetzen, weil die eben neugierig sind, weil sie offen sind für Neues. Dann würden sie die zukünftig viel, viel leichter tun bei der Auswahl von Lebensmitteln. Und die Ernährungskompetenz ist also bei den täglichen Ernährungsentscheidungen einfach ganz, ganz wesentlich.
Und wie macht man das am besten? Mehr Kochen in der Schule oder Fächer für Ernährung?
Also ich glaube, es bedarf wirklich Fächer für Ernährung und Bewegung. Also man darf die Ernährung, glaube ich, auch nicht so isoliert sehen. Wir sehen immer stärker das Entstehen von Übergewicht und Adipositas, auch im Kindesalter. Also der Typ-2-Diabetes, der früher noch als Altersdiabetes bezeichnet wurde, der kommt schon wirklich, rückt in immer jüngere Jahre sozusagen. Und das ist schon ein Alarmsignal, da sollten wir darauf reagieren. Und da spielt natürlich die Ernährung und die Bewegung eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und das sollte einfach in der Bildungspolitik vielleicht stärker Berücksichtigung finden. Und was ich mir auch noch wünschen würde, ist, dass wir diese Ernährungsstandards, die wir ja entwickeln, die es gibt für eine nachhaltige Ernährung, in der Gemeinschaftsverpflegung stärker umsetzen, dass wir eben auch wirklich ein entsprechendes Umfeld schaffen, wo wir dann die gesündere Auswahl wirklich zur leichteren Auswahl machen.
Und das kann man zum Beispiel für die Schulen staatlich vorgeben?
Das könnte man zum Beispiel bei Ausschreibungen berücksichtigen, dass man sagt, okay, wenn Ausschreibungen diese Standards erfüllen, dann kriegen die Pluspunkte sozusagen. Also das wäre sicher ein guter Punkt. Also Wien ist da relativ gutes Beispiel. Also die haben da beispielsweise in diesen Ausschreibungen schon drinnen einen bestimmten Anteil an biologisch produzierten Produkten oder auch es gibt von der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung ein Gütesiegel. Wenn das erfüllt ist sozusagen, dann gibt es auch also positive Punkte.
Danke für deine Zeit, Petra.
Dankeschön für die Einladung.
Was nehme ich mir mit? Wie unsere Lebensmittel hergestellt werden und was wir essen, hat enorme Auswirkungen, nicht nur auf uns, sondern auch auf den Planeten. Und wenn wir Probleme wie den Klimawandel oder das Artensterben stoppen möchten, dann muss sich auch die Art und Weise, wie Landwirtschaft und Ernährung jetzt laufen, ändern. Ich habe da vor allem Hoffnung an die jüngeren Generationen, weil sich Gewohnheiten nur schwer ändern, wenn man mal erwachsen oder älter ist. Darum sind die Schulen ein wichtiger Faktor, das hat ja auch Petra erwähnt, genau wie die Gemeinschaftsverpflegung, also etwa Kantinen in Schulen oder Kindergärten. Und Petra hat auch das sogenannte Ernährungsumfeld angesprochen. Also mit welchen Lebensmitteln und mit welcher Küche ist man in seinem Umfeld konfrontiert? Und je einfacher man es macht, sich gut für den eigenen Körper, aber auch für die Umwelt zu ernähren, desto wahrscheinlicher wird es auch. Ich persönlich habe ja auch versucht, in den letzten 5 Jahren meine Ernährung umzustellen. Einerseits, weil ich gesünder leben wollte, andererseits aber auch wegen der Nachhaltigkeit. Den Anstoß dafür gegeben hat eine Netflix-Serie, die heißt Cooked. Da erklärt einer meiner Lieblingsjournalisten, Michael Pollan aus den USA, wie Kochen uns und unsere Kultur geprägt hat. Ich fand das total faszinierend und ich habe mir dann auch im Laufe der Zeit Kochbücher besorgt, die viel mit Gemüse kochen. Zum Beispiel Immer schon vegan, ein Kochbuch, wo nicht irgendwelche Tofu-Braten oder Bowls erklärt werden, sondern vegane Rezepte, die teilweise schon Jahrhunderte alt sind und zufällig einfach ohne tierische Produkte auskommen. Auch die Kochbücher von Paul Ivich finde ich genial, etwa Vegetarische Sommerküche, wo zum Beispiel richtig gute Rezepte zum Grillen dabei sind und das hat mich besonders überrascht. Ich liebe Steaks, aber man kann mindestens so geil auch Gemüse grillen. Am Ende noch ein Tipp. Ich möchte euch den Podcast Über den Tellerrand empfehlen. Da ist von der AMA, also der Agrarmarkt Austria, einer Marketingagentur für die österreichische Landwirtschaft und da geht es darum, wo unser Essen herkommt, wie zum Beispiel Schweinehaltung funktioniert. Es geht um Tierethik, das Halten von Hühnern und so weiter. Ich habe das als wertvollen Einblick in die Arbeit von vielen Bäuerinnen und Bauern empfunden. Das war die heutige Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn du die Folge und Erklär mir die Welt gut findest, dann unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.